Lob und Dank sei dem Herrn. Bei diesem Text denken wir an Jesaja 53. Wir kommen gleich darauf. Ich möchte dem, was schon gelesen wurde von der Treue unseres Herrn, noch zwei Verse hinzufügen aus 1. Korinther, dem 3. Kapitel. Hier wird auch von denen Treue gefordert, die als seine Diener und Sachwalter der Geheimnisse sind. 1. Korinther, Kapitel 3, 1 und 2. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Haben wir das alle gehört? Ein ganz ernstes Wort, dass unser Herr treu ist, leuchtet uns ein, ist keine Frage. Er will aber auch, dass wir das, was er uns anvertraut hat, treu verwalten. Dass wir so damit umgehen, dass sein Name geehrt und verherrlicht wird. Und wenn wir gelesen haben, dass er treu ist über seinem eigenen Hause, dann können wir im Brief an Timotheus, 1. Timotheus 3,15, nachlesen, wer dieses Haus ist. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14 und 15. Ich wurde gebeten, langsamer zu sprechen wegen der Übersetzung, und das kommt mir wie gerufen. Am liebsten würde ich tun, wie der Herr es getan hat, gemäß Lukas 4. Er las und setzte sich, und kostbare Worte kamen aus seinem Munde. Ich lese aus 1. Timotheus 3, 14 und 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir kommen zu können. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir klar darüber sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat. Das da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Im Worte Gottes gibt es ja für alles Vorschriften. Ich hoffe, dass die teure Schwester heute nicht hier ist, die vor kurzem ein Gespräch führte, das übersetzt wurde. Oh nein, Bruder Schmidt, ich darf solche Dinge ja auch nicht sagen. Aber es gibt tatsächlich manchmal Situationen, in denen eine Bibelstelle völlig aus dem Zusammenhang genommen und verwendet wird. Ist sie da, sei sie mir bitte nicht böse. Es ging um das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Manne, und sie sagte plötzlich, es steht doch geschrieben, dass wir Gott mehr gehorchen sollten als den Menschen. Und wie aus heiterem Himmel kam durch Inspiration die Antwort, stopp, du hast eine verkehrte Bibelstelle verwendet. Denn die Bibelstelle, dass wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen, das ist der Zusammenhang des Petrus, als den Aposteln verboten wurde, im Namen des Herrn zu predigen. Habt ihr das begriffen? Und das habe ich dann so klar aussprechen müssen. Aber mir ist ja keiner böse, weil ich es taktvoll und in Liebe tue. Das Wort des Herrn muss tatsächlich richtig angewandt werden. Sonst kann man sich selbst Schaden zufügen und vielleicht sogar anderen. Also, hier geht es darum, wir sind das Haus Gottes und sollen wissen, wie wir uns darin zu verhalten haben. Und das Haus Gottes ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und deshalb darf in der Gemeinde nichts anderes gepredigt werden als die reine Wahrheit. Denn die Gemeinde selber ist ja Träger, ist Säule, also Pfeiler und ist, wie wir es gelesen haben, Grundfeste der Wahrheit. In dem Moment, wo eine Gemeinde sich von der Wahrheit wendet, hört sie auf, Gemeinde des wahrhaftigen Gottes zu sein. Gott ist wahrhaftig, sein Wort ist Wahrheit, und der Herr sagte, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und das haben wir auch mitbekommen, dass wir Gottes Wort so zu behalten und zu bewahren haben, wie es uns hinterlassen wurde. Es ist vorgeschlagen worden, dass ich alle Brüder rufe oder einige rufe aus der GSSR, aus Polen, aus Finnland und Italien und überall. Vielleicht kommt das noch. Heute Abend werden wir eine Fortsetzung machen von gestern Abend in der Hoffnung, dass wir Gottes Wort noch besser verstehen und den Heilsplan Gottes mit der Menschheit noch gründlicher erkennen und Gott dankbarer werden. Ich möchte aus dem Propheten Jesaja beginnen, und zwar mit Kapitel 53. Es ist ja das Kapitel des Evangeliums in der gesamten Zusammenfassung, was die Erlösung betrifft. Ich wollte ursprünglich erst von Vers 10 lesen, aber als der Chorus gesungen wurde, dachte ich schon an Vers 5 und an Vers 4. Und so möchte ich diese beiden Verse jetzt noch lesen. Jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen hat, und unsere Schmerzen hatte er sich aufgeladen, während wir ihn für einen Gestraften, von Gott geschlagenen und gemarteten hielten. Und doch war er verwundet um unserer Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen willen. Die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Sagen wir doch einmal getrost auf diese beiden, was die Heilsgeschichte betrifft, von größter Bedeutung, sagen wir doch einmal auf diese beiden Verse Amen. Er war verwundet um unsere Übertretungen willen, geschlagen um unsere Missetaten willen, und die Strafe, die uns hätte treffen sollen, war auf ihn gelegt. Er ist getroffen worden, damit wir frei ausgehen können. Wenn das nicht Gnade und Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist, dann weiß ich's nicht. Und wir haben durch die wahre Gotteserkenntnis auch begriffen, dass Gott nicht oben im Himmel geblieben ist und seine Hände faltete und zuschaute, was so mit seinem Sohne auf Erden geschah, sondern wir haben begriffen, was in 2. Korinther 5, Vers 19 steht, Gott war in Christo. Gott war im Himmel, aber Gott war auch in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Und deshalb dürfen wir der ganzen Welt dieses göttliche Gnadenangebot weiterreichen. Ich wollte, wie schon bemerkt, von Vers 10 lesen. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben, und der Wille des Herrn soll durch ihn zur Ausführung gelangen.
Amen.
Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, dass es verschiedene Samen gibt. Und Gott hat Feindschaft gesetzt zwischen dem einen Samen und dem anderen Samen. Und wir glauben daran, dass wir der göttliche Same sind und deshalb die Verbindung zu dem göttlichen Samen des Wortes bekommen haben, um das Wort in uns aufzunehmen, es zu bejahen und uns darunter zu stellen. Lasst mich den Teil, der Gethsemane betrifft, ebenfalls aus Jesaja 53 von Vers 11 lesen. Infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Darum will ich ihm die vielen zuteilen, und mit Starken soll er Beute teilen zum Lohn dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Übeltäter gerechnet worden ist, während er doch die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend eingetreten ist. Ist das nicht auch noch auf Golgatha geschehen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Alle Schrift ist erfüllt worden von Anfang bis zu Ende. Wenn er sein Leben in den Tod als Sühne hingeben wird, dann soll er die vielen zur Beute haben.
Amen.
Dazu möchte ich aus Psalm 2 lesen, einer der herrlichsten Psalmen überhaupt. Jetzt lese ich Psalm 2, Vers 7 und 8. Lass mich kundtun den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du, ich selbst habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, so gebe ich dir die Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde.
Amen.
Amen. Ich werde euch sicher auch die zwei letzten Verse lesen müssen aus Psalm 2. Dienet dem Herrn mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Küsset den Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf eurem Wege. Haben wir das gehört? Küsset den Sohn, auf dass ihr nicht zugrunde geht und er nicht zürne. Warum? Im Sohn ist Gott unser Retter geworden und hat uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Es gibt Religionen, die Gott als Vater verherrlichen. Und einer unserer Brüder hat's ja bereits gesagt, im gesamten Islam, und das sind rund 40 Regierungen auf Erden, glaubt man, dass Jesus jungfräulich geboren und man nennt ihn Isai, das geht auf, wer war's? Jesse zurück, die einen schreiben Isai, die anderen Jesse. Und sie glauben, dass er wiederkommen wird, ehe Gott sein Reich auf Erden aufrichtet. Unter den 5 großen Propheten stufen sie Jesus als den größten und Mohammed als den letzten ein. Aber das nützt ihnen gar nichts. Man muss erkennen, dass Jesus die Selbstoffenbarung Gottes in Menschengestalt ist.
Amen.
Amen. Da denke ich an diesen lieben Mann, an den Zulu, von dem Bruder Brenham sprach, als er mit Bruder Jackson unterwegs war und einem sehr kranken alten Häuptling begegnete. Und da kam vorher ein Missionar vorbei und er sagte, ich werde den Sohn Gottes bitten, dass er dir hilft. Ach, sagt er, weißt du was? Ich bin ein Häuptling. Bitte nicht den Sohn, sondern bitte den Vater, dass er mir hilft. Es gibt, man muss das auch manchmal mit Humor sagen können. Es gibt Leute unter den Heiden, die mehr von Gott wissen als die sogenannten unbeschnittenen Christen. Ja, so ist das. Die Theologie der heutigen Zeit und Stunde ist völlig daneben. Aber lasst uns zu unserem Thema zurückkommen, über das wir gestern gesprochen haben. Dazu möchte ich aus 3. Mose 17 lesen. 3. Mose Kapitel 17, die bekannten Verse 10 bis 12. 3. Mose 17, 10 bis 12. Wenn ferner jemand vom Hause Israel und von den Fremdlingen, die sich bei ihnen aufhalten, irgendwelches Blut genießt, gegen einen solchen Menschen, der Blut genießt, will ich mein Angesicht richten und ihn aus der Mitte seines Volkes ausrotten. Denn das Leben des Leibes liegt im Blut, und ich habe es euch für den Altar bestimmt, damit ihr euch dadurch Sühne für eure Sünden erwirkt. Denn das Blut ist es, das die Sühne durch das in ihm enthaltene Leben bewirkt. Haben wir das gehört? Sehr gut zusammengefasst, haarscharf ausgedrückt. Ich lese es noch einmal, letzten Teil von Vers 11. Denn das Blut ist es, das Sühne durch das in ihm erhaltene, enthaltene Leben bewirkt. Es gibt ja Leben in der ganzen Schöpfung, aber passives Leben. Jeder Baum, jeder Grashalm, Leben ist in der ganzen Natur. Aber hier geht es um das Leben im Blute. Und wir werden gleich sehen, warum Erlösung durch das Blut für uns, deren Leben im Blute liegt, notwendig war, um uns in den göttlichen Stand zurückzubringen. Nur wer den Sündenfall tatsächlich begreift kann die Erlösungstat Gottes auf Golgatha voll und ganz verstehen. Alle anderen sprechen von Erbsünde. Das Wort steht kein einziges Mal in der Bibel. Spielt ja keine Rolle. Trotzdem haben wir manches geerbt. Und man spricht von vielem. Aber das, was wirklich geschah, ist den Menschen verborgen geblieben. Gott aber hat es in seiner Weisheit kundgetan. Lasst uns nun zu 1. Mose, dem 3. Kapitel gehen, um da kurz einiges zu betrachten. 1. Mose, Kapitel 3, hier könnte von Vers 7 gelesen werden. Die Rede ist hier von Augenlust, von Fleischeslust, von vielem und vielerlei. Wir streiten gar nicht ab, sondern bekennen, dass dort ein Garten, ein Paradies mit herrlichen Bäumen und herrlichen Früchten war. Das ist wahr, das hat kein Mensch geleugnet. Aber da war mehr als das. Da war auch noch eine Schlange. Und da war noch Adam und Eva. Und da war auch der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und auch der Baum des Lebens. Und ihr begreift, dass der Mensch nach dem Baum der Erkenntnis gegriffen hat, anstatt sich an den Baum des Lebens zu wenden. Und als der Sündenfall geschehen war, sprach Gott, nur dass der Mensch jetzt ja nicht noch vom Baum des Lebens esse und ewig lebe in seiner Sünde. Merkt ihr, worum es geht? Der Mensch war gefallen. Hätte er dann vom Baum des Lebens essen können, dann wäre er in seiner Sünde für ewig worden. Und das ging nicht. Was will Gott mit Menschen, die da ewig sündigen, gegen ihn sind und rebellieren? Gott wollte eine Zurückführung. Und diese Zurückführung ist ihm gelungen durch Golgatha, der Anfang der neuen Schöpfung. Oh, welch ein herrliches Bild! Ich weiß nicht, wie viel ihr da ausmachen könnt oder nicht. Etwas englisch formuliert ins Deutsche. Aber für mich ist das Bild klar. Ich lese jetzt aus 1. Mose 3. 1. Mose 3 von Vers 13. Da sagte Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib antwortete: Die Schlange hat mich verführt und ich habe gegessen. Kein Mensch streitet ab, dass da verführt und gegessen wurde. Aber wir werden gleich sehen, dass da ein wenig mehr geschehen ist. Vers 14. Da sagte Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein vor allen Tieren, Zahmen und Wilden. Auf dem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Wer in 1. Mose 3 von 1 bis 7 liest, wird feststellen, dass die Schlange eine ganze Unterhaltung mit Eva geführt hat. Es war eine regelrechte Diskussion und es ging hin und her. Und da denke ich an den Ausspruch Bruder Brenhams: Die Wissenschaft sucht ja krampfhaft nach diesem, man nennt es Missing Link, nach diesem, wie es in Deutsch, fehlenden Glied, man sucht es. Und dann sagt Bruder Brenhams: In Erhabenheit durch Offenbarung des Geistes, da habt ihr's im Garten Eden. Die Leute sprechen von Menschen aus der Steinzeit und da sind die verschiedenen Bezeichnungen. Es war nichts anderes als die Nachkommenschaft Kains. Eine Mischung zwischen Tier und Mensch. Und die Ausgrabungen, mit denen die Wissenschaft nicht fertig wird, wovon sie die Evolutionslehre ableitet. Die Ausgrabungen sind da und die Schädel sind ganz anders. Aber sie haben die Antwort nicht. Die Antwort über Geheimnisse Gottes sind nicht in einer wissenschaftlichen Fakultät zu hören, sondern werden da geoffenbart, wo sie hingehören. Wir sind dankbar für solche Offenbarungen, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Uns nicht, uns nur weitergegeben durch den Dienst Bruder Brenhams. Ich lese Vers 15 weiter. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Hier wird von dem Samen der Schlange gesprochen und von dem Samen des Weibes. Wer ist der Samen des Weibes, der der Schlange den Kopf zertreten sollte? Amen. Der Same, der durch das Weib kommen sollte, ist Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir werden das hier noch lesen und in anderen Stellen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen. Same ist Nachkommenschaft. Wenn man sagt, der Same Abrahams, dann sind das die Nachkommen Abrahams. Ist das begreiflich? Darüber könnte man zig Bibelstellen auf Anhieb erwähnen. Wir lesen noch weiter. Und zwar, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ihr braucht dazu nur 1. Korinther Kapitel 15 zu lesen und da finden wir die Antwort. Bis zu dem Tage der Kreuzigung hat der Tod alles verschlungen. Aber dann ist der Tod verschlungen worden in den Sieg. Ich lese es euch vor, damit ihr glaubt, dass es geschrieben steht. 1. Korinther 15, hier lesen wir von Vers, ja, zweiter Teil von Vers 54. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod schaltete und waltete. Er nahm alles mit, denn es ist ja in den Bereich des Todes gefallen. Welches Tages du davon essen wirst, musst du des Todes sterben. Also ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen und hat sie alle verschlungen. Jetzt kam der Same des Weibes, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und ich bin Gott auch dafür dankbar, für die bildliche Darstellung, die jeder begreifen kann. Es heißt, er wird dich in die Ferse stechen, nicht ans Knie, nicht am Oberschenkel, nicht irgendwo, sondern an die Ferse oder in die Ferse, am richtigen Punkt, damit, wenn er dann gestochen wird, seinen Fuß runtersetzen kann, um der Schlange direkt dabei den Kopf zu zertreten. Amen. Amen. So deutlich ist Gottes Wort. Er wird dich in die Ferse stechen, aber du wirst ihm den Kopf zertreten. Das kam so gerade richtig, dank sei meinem Gott dafür. Der Teufel mag ein 1000 Künstler sein, aber Gott ist allmächtig. Und mehr als Gott ihm nicht gestattet, kann er nicht tun. Wir sollten es begreifen, dass der Tod für uns ja gar nichts Böses mehr ist, sondern ein Lift, der uns aus der Zeit in die Ewigkeit hinübernimmt. Für die Ungläubigen mag das sehr schlimm sein, aber Jesus sagte, ich habe es heute auf dem Dach hier gelesen, Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gleich stürbe. Wir gehen nur durch das Todestal, aber nicht in den Tod, nur durch das Todestal. Und dabei fürchten wir kein Unglück, denn das Unglück ist gut gemacht worden. Der Schaden wurde repariert durch Golgatha. Gelobt sei der Name des Herrn. Hier steht jetzt weiter in Vers 16, die Sache mit der Schlange war nun zu Ende. Jetzt wendet Gott der Herr sich zu Eva und spricht zum Weibe, aber sagte er, viele Mühsal will ich dir bereiten, wenn du Mutter wirst. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Manne Verlangen tragen. Er aber soll dein Herr sein. Ist das nicht so bis auf den heutigen Tag? Die Frauen gebären ihre Kinder mit Schmerzen. Aber habt ihr schon jemals gehört, wenn eine Frau nur von der Frucht irgendeines Baumes essen würde, dass danach Kinder geboren werden könnten? Ich habe das noch nicht gehört. Da war oder muss etwas passiert sein, was wir als den direkten Sündenfall kennen. Und wenn geschrieben steht, dass Eva verführt wurde, dann möchte ich mal wissen, wenn jemand zu dir käme und sagte, stell dir vor, meine Tochter ist verführt worden, da würdet ihr doch nicht glauben, dass sie ein Eis gegessen hat, oder? Bitte? Würde jemand glauben, dass sie ein Eis gegessen hat? Doch mit Sicherheit nicht. Auch dafür könnte ich eine ganze Anzahl Bibelstellen verwenden. Als Josef in Ägypten war und die Frau des Königs sich seiner bemächtigen wollte, steht wörtlich geschrieben, und er ließ sich nicht von ihr verführen. Ich habe genügend Bibelstellen gelesen, darauf könnt ihr euch verlassen. Nach dieser Verführung hat Gott der Herr den Fluch ausgesprochen und hat ihn dahin gelegt, wo er hingehört. Er hat nicht gesagt, wenn du noch einmal irgendeine Frucht da nimmst, dann wirst du Schmerzen haben beim Kauen. Er sagte, wo es hingehört, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Und wisst ihr, was ich euch noch sage? So vollkommen ist Gottes Wort, dass es hier schon in der Mehrzahl steht. Und auch das lese ich euch gleich aus Kapitel 4 vor, denn die meisten hören zu früh auf. Ich weiß nicht, warum die Leute eine Sache nicht bis zu Ende lesen können. In 1. Mose 4, lesen wir von Vers 1. Eva gebar dann dem Adam, ihrem Gatten, einen Sohn Kain. Da sagte sie, einen Mann habe ich ins Dasein gerufen mit Hilfe des Herrn. Dieser Ausspruch, Hilfe des Herrn, ist vielen Theologen zum Verhängnis geworden. Ja, nun frage ich euch, teure Schwestern insbesondere, eine Hebamme gab es noch nicht, einen Arzt gab es noch nicht, es gab noch gar nichts und die Schmerzen setzten ein, das Geschrei war groß, ja, wer sollte da helfen? Bitte sehr, kein Problem, Arzt war auch noch nicht da, der Herr in seinem großen Erbarmen wird geholfen haben, wie es hier geschrieben steht, mit Hilfe des Herrn. Aber höret, was in Vers 2 geschrieben steht, denn das ist sehr wichtig. Hierauf gebar sie nochmals, nämlich seinen Bruder Abel. Ohne, dass von einem Erkennen die Rede wäre. Begreift ihr das? Begreift ihr das? Von keinem weiteren Erkennen ist mehr die Rede. Der Erste wurde geboren und es folgte die Geburt des Zweiten, nämlich des Abel. Ohne, dass noch einmal von einem weiteren Erkennen die Rede ist. Ich sage das alles oder zitiere diese Schriftstellen. Aus dem einen einzigen Grunde sollten noch solche Geschwister unter uns sein, die in Diskussionen einbezogen werden und dann vielleicht nicht weiter wissen, möge es euch eine Hilfe sein, dass ihr mehr Klarheit darüber bekommen könntet, wie ihr sie bisher hattet und nicht nur anhören müsst, wie man sagt, ja, dieser Mann da, der Brenim hat das und das gesagt, sondern dass ihr es biblisch fundiert glauben und auch belegen könnt. Ich möchte eigentlich weiterlesen, und zwar dieses, was gesagt wurde, hoffe ich, hat genügt, um uns vor Augen zu führen, worin der Sündenfall bestand. Satan ist so in Fleisch und Blut der Menschheit hineingekommen. Und Gott hat einen Weg finden müssen, um ins Fleisch und Blut zu kommen, um uns dem Bereich Satans zu entreißen und uns in das göttliche Geschlecht zurückzuführen. Amen. Das ist Ja und Amen. Wäre eine Frucht im Spiel gewesen, hätte Gott eine nächste Frucht nehmen können. Es war Zeugung. Und deshalb musste durch Zeugung ein Neuanfang gemacht werden. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Preis sei dem lebendigen Gott. Schluss mit der Kreuzung. Durch das Kreuz ist die Kreuzung aufgehoben worden. Wir sind zurückgeführt und gebracht worden zu dem göttlichen Geschlecht, das wir von Anfang an hätten sein sollen. Ich möchte aus dem 1. Korinther lesen, damit ihr wisst, dass es zwei Anfänge gegeben hat. 1. Korinther, 15. Kapitel, und hier lesen wir von Vers 21. 1. Korinther, 15. Kapitel, von Vers 21. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Amen. Merkt ihr, durch einen Menschen. Der Herr ist Knecht geworden. Begreifen wir das? Er ist in völlig menschliches Wesen eingegangen. Hat sogar, wie wir es gelesen haben, gesagt, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Er starb als Mensch, nicht als Gott. Im Geist war er Gott. Und im Geist ist er hinuntergegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Und am dritten Tage ist er von den Toten auferweckt worden und er lebt und wir dürfen auch leben. Nochmal 1. Korinther 15, 22. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden, ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle zum Leben gebracht werden. Hier im gleichen Kapitel, 1. Korinther 15, Vers 45, steht geschrieben, ja, fast eine Wiederholung. Ich lese, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Preis sei Gott. Ich lese weiter. Vers 46. Doch nicht das Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische. Danach erst das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist irdisch. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Halleluja! Aber Mensch, der zweite Mensch, ich könnte euch einiges vorlesen, meinetwegen aus dem Timotheusbrief, es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich den Menschen Jesus Christus. Er war Mensch, hundertprozentiger Mensch. Er war Gott, hundertprozentiger Gott. Er hat die Gottheit abgelegt, um Mensch zu werden. Wenn wir lesen, dass er zunahm an Gnade, Weisheit und körperlicher Gestalt. Und wenn man von meinem Herrn liest, mit 12 Jahren war er im Tempel und sprach mit den Leuten. Dann erscheint das beinahe ungeschickt. Denn mein Herr war, ehe Abraham war. Er spricht, ehe Abraham war, bin ich. Aber hier ist er in seiner Menschheit. In seiner Menschheit war der Tag der Zeugung, der Tag der Geburt, der Tag der Beschneidung. Geliebte Brüder, unser Herr und Erlöser wurde am 8. Tage beschnitten. Er war Mann, er war Mensch. Amen. Amen. Wozu? Um allem, was das Gesetz forderte und wodurch wir verdammt wurden, genüge zu tun, um diejenigen, die unter dem Gesetz waren, und alle diejenigen, die nicht unter dem Gesetz waren, zu erlösen und allen ohne Ansehen der Person Gnade und Heil zu schenken. Dem Irdischen nach hatte er einen Anfang. Aber wir kommen noch auf einige Bibelstellen. Schließe nur in 1. Korinther 15 noch einmal Vers 47 und dann bis 49. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist irdisch. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Amen. Amen. Da denke ich an das Wort im Johannesbrief. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Amen. Halleluja. Amen. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und damit ihr das als göttlichen Trost mitnimmt, lese ich noch Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. Das wird vollendete Erlösung sein. Halleluja! Halleluja! Wenn von Sünde und Krankheit, von Not und Leid keine Spur mehr sein wird. Ich kann euch das versichern. In der Auferstehung werden nur vollkommene Leiber sein. Jung, in der Blüte unserer Jugend, da geht keiner mehr am Stock. Halleluja. Preis sei Gott, preis sei Gott. Wir, die wir schon ein wenig Mühe haben, nach schwerer Last uns so gut zu bewegen oder morgens aufzustehen, wir werden uns besonders freuen, wenn wir dann jung sind und von all dem anderen nichts mehr verspüren. Ich möchte jetzt zu diesem Thema aus dem Propheten Jesaja lesen, um es ein wenig zu vervollständigen mit der Verheißung des Samens, der durch das Weib kommen sollte. Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Darum wird der Allherr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel geben wird.
Amen.
Und damit ihr auch den menschlichen Teil des Immanuel versteht, lese ich den nächsten Vers und bitte darum, keinen Anstoß daran zu nehmen. Von Dickmilch und Honig wird er leben in der Zeit, wo er das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen versteht. Amen. Ich möchte das aus Erfahrung allen jungen Brüdern mitgeben. In der Zeit, in der das Männliche sich ein wenig ausprägen möchte, esst mal mehr Dickmilch und Honig und nicht so viele Steaks und so weiter. Das Wort Gottes, und ich sage es euch, hier steht's geschrieben, in der Zeit, wo er das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen versteht, sollte er Dickmilch und Honig zu sich nehmen. Gott weiß alles ganz genau. Die Beschreibung betrifft den irdischen Teil. Auch dafür hat Gott in seinem Worte gesorgt. Unser Gott hat nichts vergessen. Er ist ein absolut praktischer Gott. Wenn man manchmal so die Klöster und die Geistlichen betrachtet, so genannt, in Anführungsstrichen, da meint man wirklich, hinter den Mauern stimmt was nicht. Aber Gott ist ein Gott, der zur Sache eine Beziehung hat. Lesen wir weiter. In Micha, vielleicht noch Kapitel 9, das bekannte Wort, Jesaja Kapitel 9, in Vers 5, denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Und sein Name lautet Wunderrat, Heldengott, ewig Vater, Friede, Fürst. Seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in alle Ewigkeit.
Amen.
Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollführen. Er, der ewig Vater, der Friedefürst, wird als Kind in diese Welt hineingeboren und in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt. Aber das war nur der Anfang. Wir schauen nicht nur auf den Anfang, wir schauen auf das Ende, auf das, was Gott in Christo vollbracht hat. Lesen wir im Propheten Micha, dem 5. Kapitel, Micha, Kapitel 5, von Vers 1, Du aber, Bethlehem, Ephrat, bist zwar zu klein, als dass du zu den Gaustätten Judas gehörtest, aber aus dir wird mir der hervorgehen, der in Israel Herrscher sein soll, und dessen Herkunft oder Ursprung der Vergangenheit, den Tagen der Urzeit angehört. Darum, höret, was jetzt kommt, darum wird er sie preisgeben, bis zu der Zeit, wo sie, die gebären soll, geboren hat. Amen.
Amen.
Bis sie, die gebären soll, geboren hat. Und der Rest seinen Volksgenossen zu den Kindern Israel zurückkehrt. Hier ist die Rede von Bethlehem. Wo wurde unser Herr geboren? In Bethlehem. Die Schrift ist in jedem Punkt erfüllt worden. Lasst mich Lukas 2 lesen, um es euch aus dem Neuen Testament zu zeigen, uns allen sehr bekannt, und trotzdem tut es gut, wenn wir Gottes Wort lesen. Lukas 2, Vers 9 bis 13. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie gerieten in große Furcht. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehet, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volke widerfahren wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das Alte und Neue Testament stimmt so genau überein. Der Same des Weibes wurde angekündigt seit 1. Mose 3, Vers 15, über den Propheten Jesaja, über den Psalmisten, über den Propheten Micha, bis die, die gebären soll, geboren hat. Und nun erfahren wir, dass es geschehen ist, zu unserem Heil, zu unserer Rettung, zu unserem Segen. Oh, lasst es mich noch einmal in alle Welt hinausrufen. Gott ist Mensch geworden, um die Menschheit in den göttlichen Stand zurückzubringen. Das ist kein Thema, über das man in einem Seminar 9 Semester studieren muss. Und ich denke da an den Mann, der es tatsächlich studierte. Dem habt ihr sagen können, was ihr wolltet. Sein Kopf glich dem einer Kuh. Wenn nicht gar einem Esel. Und er schüttelte tatsächlich den Kopf hin und her, war ein Mann aus den Niederlanden und hatte ohnehin abstehende Ohren. Und über die Gottheit konnte man gar nicht reden. Der sagte, mein ganzes Studium bestand darin, das Verhältnis vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Vater, vom Geist zum Sohn, vom Geist zum Vater. Das ging im Zickzack, immer die Gegenüberstellungen. Und ich sagte, mein lieber Herr, und meine Offenbarung ist das Gegenteil, nämlich zu zeigen, wie alles zusammenpasst. Amen. Habt ihr es begriffen? Da wird studiert das Verhältnis vom Vater zum Sohn und hin und her. Hört doch auf! Es ist Offenbarung und nochmals Offenbarung. Die gesamte Theologie hat das Volk in die Irre geführt. Dank sei Gott, dass wir jetzt am Ende der Tage einen klaren Blick bekommen haben, durch die klare Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn aber jemand hier betet, Vater, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dann möchte ich am liebsten unterbrechen und möchte sagen, einen Augenblick bitte, das stimmt nicht. Denn der Vater ist nicht gestorben. Der Sohn ist gestorben. Der Vater ist Gott als Geist. Aber wir haben ja darüber schon genug gesprochen. Nur noch zwei Bibelstellen. Eine aus Offenbarung 3, die wir ja bereits zitiert haben. Offenbarung Kapitel 3, Vers 14. Sie trifft den Kern dessen, worüber wir heute sprechen. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, so spricht der, welcher das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Da haben wir den Anfang der Schöpfung Gottes im Menschengeschlecht. Wir sind ein Volk von Königen und Priestern. Wir sind ein göttliches Geschlecht geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. So spricht der, welcher das Amen ist. Das Amen ist es, so sei es, so ist es, Abschluss, Finish, fertig. Das Amen, das Absolut, er ist es, er ist das Amen. Und wir haben es ja im Einleitungswort gehört, treu in seinem eigenen Hause. Der, welcher das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Schöpfung durch Zeugung. Und genauso geschieht es mit jedem, der wiedergeboren wird. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, aber Schöpfung durch Zeugung. Das lese ich euch vor, muss im Johannesbrief stehen. Ich bin nicht darauf vorbereitet, aber ich möchte nicht, dass jemand von hier geht und meint, wir haben es nur so gesagt. 1. Johannes, 5. Kapitel von Vers 1. 1. Johannes, Kapitel 5, von Vers 1. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte ist, der ist aus Gott erzeugt. Amen. Und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Amen. Wir sind von Gott gezeugt worden, durch das Wort und den Geist. Und so sind wir eine neue Schöpfung geworden. 1. Petrus 2, hier lesen wir Vers 9, vielleicht sogar von Vers 7. Euch also, die ihr Vertrauen habt, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden und damit zu einem Stein des Anstoßes und zu einem Felsen des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm in ihrem Ungehorsam gegen das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk. Preis sei dem lebendigen Gott. Wir haben zwei Geburten erlebt. Eine Geburt aufgrund einer irdischen Vereinigung und Zeugung und eine Wiedergeburt aufgrund einer Vereinigung mit Gott und Gottes Wort und Gottes Geist. Eine Vereinigung, eine Liebesvereinigung muss stattfinden. Bei der ersten und auch bei der zweiten Geburt. Also hat Gott die Welt geliebt. Liebe hat ihn gedrungen. Aus Liebe hat er gesagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Möge der allmächtige Gott uns diese Worte ins Herz hineinschreiben, uns die Zusammenhänge noch tiefer offenbaren und uns dankbarer machen für das, was Gott an uns getan hat. Wahrlich, wir bekennen, er hat Großes an uns getan und des sind wir fröhlich. Keiner braucht in seiner Sünde zu sterben. Christus ist gestorben, um uns ein für alle Mal zu rechtfertigen. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Und wir sind die Fortsetzung. Er der Erstgeborene und wir die Erstgeborenen. Er der Erstling und wir die Erstlinge. Er der König und wir ein Volk von Königen. Er der Hohepriester, wie ein Volk von Priestern. Halleluja! Sei unserem Gott für seine Gnade und das uns erwiesene Heil. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten und Gott von Herzen danken. Bruder Russ, würdest du es tun?
Mein Gott. Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam für das mächtige und heilige Gotteswort, das uns aus Gnaden wieder dargereicht wurde. Herr, nicht aus Verdienst, aus Gnaden redest du zu uns als zu deinem Volke. Denn wir sind dein Volk, die Herde deiner Hand, deine Volksgenossen. Zu denen hast du immer geredet,
Amen.
Von Anbeginn her,
Amen.
Bis in unseren Tagen.
Amen.
Herr, dafür möchten wir dich preisen und deinen Namen erheben. Denn dir allein gebührt
Amen.
Die Ehre,
Amen.
Dir allein gebührt der Lobpreis und die Anbetung. Wir Amen. Danken dir, dass du uns das Verständnis
Amen.
Für
Amen.
Dein Wort
Amen.
Öffnest,
ja,
dass wir es verstehen können,
Amen.
Dass wir es aufnehmen
Amen.
In unseren Herzen,
Amen.
Dass wir es glauben.
Amen.
Halleluja!
Oh Gott.
Preis und
oh
Dank,
Gott.
Ruhm
oh
und Anbetung.
Oh, Halleluja.
Welch eine Gnade! Oh, welch eine Gnade, dass du uns alles das so wunderbar darreichst. Herr, an den Klugen und
mein
Weisen
ja.
geht es vorbei,
mein
aber an den Unmündigen, den offenbarst du es, Herr.
Halleluja.
Wie in jenen Tagen, so auch in diesen Tagen, Herr. Wir beten dich an, wir preisen deinen Namen,
Halleluja.
Wir rühmen deine Gnade, heute Abend
Halleluja.
Und alle Zeit, oh Herr.
Halleluja.
Treuer Gott,
Halleluja.
Segne meine Brüder alle. Segne meine Schwestern, segne dein gesamtes Volk, o Herr, auf den ganzen Erdrund, Herr. Ich bete dich an und rühme deinen Namen. Herr, wir bitten dich noch einmal, möge dein Wort heute ausgerichtet haben an alle Herzen, die es gehört haben, wenn auch in Kürze, Herr, aber in mächtiger Weise. Wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen.
Amen.